Ja, unser Thema an diesen Tagen ist ja Geist, Seele und Leib. Und wir sind jetzt an der Stelle des Leibes angekommen für heute Abend und für morgen früh. Und wir haben ja schon in den vergangenen Tagen gemerkt, wie vielfältig das Wort ist und wie auf ja, eindrucksvolle Weise immer wieder auch die Vielfalt zum Ausdruck kommt, dass wir uns nicht so sehr festlegen sollten auf einen ganz bestimmten Begriff, sondern eben auch erkennen, dass wie der Geist vielfältig wirkt, so auch die Leiber sehr verschieden sind. Das werden wir heute feststellen. Und ich möchte einen kleinen Überblick geben, damit wir wissen, wo die Reise hingeht. Zunächst möchte ich die Worte aus dem Hebräischen und Griechischen kurz vorstellen, damit wir wissen, worum es geht. Und danach dann, und das interessiert uns ja auch, wie werden die wesentlichen Begriffe für den Leib zum Beispiel im Alten Testament oder auch im Neuen verwendet. Und der wohl interessanteste Teil ist dann auch die Gruppe B der Bibeltexte auf der Seite 3, die uns dann die verschiedenen Leiber vorstellen. Und da sind auch ein paar dabei, die uns betreffen. Und das mag sicher ganz interessant sein, mal zu sehen, wie die Bibel denn unseren Leib definiert. Und als dritte Gruppe unter C dann auf der Seite 5, wann wird denn wer welchen Leib haben, wie sind die entstanden, wann sterben die oder auch nicht. Das wäre dann der Schluss für morgen früh. Heute werden wir wahrscheinlich, je nachdem, wie sich das entwickelt, irgendwann in der Gruppe B aufhören müssen und den Rest dann morgen machen. Aber das ist ja kein Hinderungsgrund. Wer morgen nicht da sein kann, hat ja das Manuskript und kann das dann selber nacharbeiten. Wenn es dazu noch Fragen gibt, bin ich auch E-Mail-mäßig oder telefonisch oder brieflich erreichbar oder auch persönlich. Ihr könnt mich gerne besuchen, es ist zwar ein Stückchen, aber auch das ist alles machbar. Wenn jemand, und das wiederhole ich auch gerne, zwischendrin eine ganz dringende Frage hat und gleich platzt, dann sollte er die stellen, weil das Platzen wollen wir nicht hier riskieren. Und es ist auch fürs Verständnis wichtig, dass du dann auch weiter folgen kannst. Dann sind wir so flexibel und wir sprechen darüber. Das ist also kein Problem. Gut, so viel zur Vorrede. Was die Begriffe angeht, du musst jetzt nicht Hebräisch und Griechisch lernen, um das zu verstehen. Wer das ein wenig kann oder auch besser, wie ich eben gemerkt habe, unsere Schwester hier, die kann ja ganz gut Hebräisch und sind, glaube ich, noch mehr hier, wenn ich mich so umgucke, dann kannst du vielleicht etwas mehr damit anfangen, ist aber nicht notwendig. Wir wollen es auf das Wesentliche beschränken und im Alten Testament gibt es ja dieses Wort, das steht gleich am Anfang oben, Gewiyah, was überwiegend verwendet wird für jegliche Leiber. Wir haben ein paar Ausnahmen noch, was den toten oder gestorbenen Leib betrifft. Da haben wir ja schon bei der Seele drüber gesprochen, dass es da noch das Wort Nephelah gibt. Das ist das zweite Wort. Dann Rechem, der Mutterschoß oder Mutterleib. Und dann noch Beten, das ist eigentlich mehr der Bauch. Der wird aber auch schon mal für den Mutterbauch gebraucht. Das sind aber Dinge, die eigentlich nicht so sehr von Bedeutung sind für unser Thema, weil uns interessiert ja unser Leib. Und interessant ist hier bei diesem hebräischen Wort für Leib, dass da auch die Wortwurzel für Nation drin steckt. Und vielleicht schauen wir uns mal zwei Bibeltexte an, um das zu verstehen. In 1. Mose 47 im Vers 18, die sind ja auch hier angegeben. 1. Mose 47, Vers 18, ein erster Hinweis. Und auch nochmal der Hinweis, ich blätter also in meiner Bibel auch die Texte auf. Wer mit aufschlagen will, hat da Gelegenheit zu. 1. Mose 47, 18 heißt es, als selbiges Jahr zu Ende war, es ging also hier um die, vielleicht muss ich zu der Geschichte noch was sagen, die Die Ägypter hatten alle nichts mehr zu essen, haben bei Josef eingekauft. Dann war das Geld war dann auch alle und das Land war nur noch da. Und sie haben dann hier diese Feststellung getroffen in Vers 18 und sagen, als selbiges Jahr zu Ende war, da kamen sie im zweiten Jahr zu ihm und sprachen zu ihm, wir wollen es meinem Herrn nicht verhehlen, dass da das Geld ausgegangen ist und der Besitz des Viehes an meinen Herrn gekommen. Nichts mehr übrig bleibt vor meinem Herrn als nur unser Leib und unser Land. Also sie hatten nur noch ihren Leib und ihr Land, was sie verkaufen konnten, um Nahrung zu bekommen. Und hier wird dieser Begriff Leib auf den menschlichen Leib bezogen, den wir ja alle haben. Das war das Wort im Alten Testament, um eben Leiblichkeit zum Ausdruck zu bringen. Die Wortwurzel Nation, die da drin steckt, macht ja deutlich, dass der Leib einmal eine Gruppe oder Nation von Zellen darstellt, also eine Vielfalt in sich. Das könnte man so erklären. Oder auch, dass aus diesem Leib ganze Nationen kommen können. Das lernen wir hier auch in 1. Mose. Das ist die zweite Stelle im Kapitel 17, im Vers 4. Und die ist ja ganz besonders wichtig, auch heilsgeschichtlicher Art. Die sollten wir nicht unterschätzen. 1. Mose 17 im Vers 4, wo ja der Abraham eine Verheißung erhält. Und Gott sagt jetzt zu ihm im Vers 4, siehe, ich siehe, mein Bund ist mit dir. Wir haben ja darüber auch schon gehört heute Morgen. Und du wirst zum Vater einer Menge Nationen. Jetzt gibt's Leute, die das glauben, auch solche, die das nicht glauben. Da haben wir dieser Tage auch schon drüber gesprochen. Unbesehen von diesem heilsgeschichtlichen Hintergrund wird aber hier deutlich, dass also aus einem Menschen, aus einem Abraham, aus einem Leib eine Menge von Nationen werden können. Und das wäre die sprachliche Begründung dafür, dass eben die Wurzelbuchstaben von Nationen, nämlich Goi, da drin enthalten sind. Also der Mensch ist fähig oder der Leib ist fähig, noch viele, viele solche Leiber hervorzubringen. Und wenn wir heute in der Welt uns umschauen, dann sehen wir ja davon immerhin eine ganze Menge. Es sind eben, glaube ich, 6 Milliarden Leute auf der Welt. Und wenn wir alle mitrechnen, die schon gestorben sind seit Adam, dann sind das noch eine ganze Menge mehr. Gut, das möchte ich eigentlich jetzt so stehen lassen, was das Hebräische angeht. Im Griechischen ist das scheinbar vielfältiger, aber auch hier für unser Interesse, was dann die Ausführungen zu den Leibern betrifft, die uns betreffen, haben wir eigentlich auch nur, wenn es ums Fleisch geht, ein einziges Wort, was wichtig ist. Und nur im dritten Punkt, dann unter dem Geist, haben wir noch ein paar weitere Begriffe, zu denen ich ja gleich komme. Also das Wort im Griechischen heißt Soma. Soma ist der Begriff für Leib, manche sagen auch Körper. Ich persönlich möchte das Wort Körper nicht verwenden, aus folgendem Grund, weil der Heizkörper ist auch ein Körper. Und es gibt viele Körper, die sozusagen nicht wesenhaft Körper sind, sondern eben mehr eine äußere Darstellung vielleicht von Körper sind. Das Wort Leib hingegen ist natürlich jetzt eine Frage, wo du herkommst. Es gibt ja auch Leute, die verstehen unter Leib den Bauch, also Leibschmerzen, ne? Das ist was im Bauch, also der Leib ist der Bauch. Wenn du so groß geworden bist, hast du mit dem Wort Leib ein Problem. Der andere, der an Heizkörper denkt, hat halt mit dem Wort Körper ein Problem. Aber wir müssen jetzt mal uns davon lösen und ich sage heilsgeschichtlich biblisch denken. Was ist der Unterschied zwischen einem Körper und einer Nation in unserem Sprachgebrauch? Zwischen Körper und Leib, Entschuldigung. In unserem Sprachgebrauch ist der Körper, Körperschaft eher eine Vereinigung, etwas Festgezurrtes, etwas mehr Theoretisches, während Leib etwas Wesenhaftes ist. Also der Leib ist eher wesenhaft. Und wenn wir wesenhaft denken, biblisch wesenhaft denken, das ist ja so, ist also der Begriff Leib der bessere. Und wenn du Epheser Kapitel 1 mal mit nachlesen willst, Vers 22 und 23, da haben wir den Leib, um den es heilsgeschichtlich überhaupt geht, beschrieben, der uns wohl sicher auch am meisten interessiert, Und wir werden auch am Ende nochmal auf den zurückkommen. Epheser 1, 22 und 23. Da beschreibt ja Paulus diesen wichtigsten Leib und sagt, Gott unterordnete alles unter seine Füße, nämlich dem Christus, und gab ihn als Haupt über alles der Versammlung oder der Ekklesia, welche sein Leib ist. Und jetzt kommt noch die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Das ist eine ganz gewaltige Aussage. Also die Leibesgemeinde, die Ekklesia, ist die Vervollständigung des Christus. Also ohne sie ist er nicht vollständig, wesenhaft. Und diese beiden zusammen sind die Vervollständigung des ganzen Alls, damit wir mal auch wahrnehmen, was für eine Aufgabe da vor uns liegt. Und deshalb ist das Wort Leib als wesenhafte Einheit, als wesenhaft handelnde Einheit der bessere Begriff nach meiner Sicht der Dinge. Wenn du gerne weiter Körper sagen willst und das erklärst, ist das auch in Ordnung. Aber Körper ist eben eher was Organisiertes und der Leib Christi ist nicht organisiert, sondern organisch. Das ist der Unterschied. Gut, die anderen Worte sind nicht ganz so wichtig. Ptoma, das klingt ja fast wie Soma, das ist die Leiche. Da gibt es auch Handschriftenprobleme oft. Wenn die Handschrift nicht sauber ist, dann hat man das schon mal verwechselt. Weil das eben, wenn die ersten beiden Buchstaben verwischt sind, dann weißt du nicht, was das geheißen haben könnte. Koilia, das ist eher der innere Teil des Leibes, die Leibeshöhle, sagt, glaube ich, Fritz Henning in seiner Dabei-Übersetzung, ähnlich Kolpos mit Einbuchtung oder Leibesbucht. Da wird auch schon mal Meerbusen gesagt, wenn das eine Bucht am Ufer ist. Und das wäre also auch dafür verwendet. Und das Wort, was uns da noch interessiert für uns, neben Soma, dem ersten, ist das letzte, nämlich Skenos. Das heißt ja Zelt. Und hier haben wir die Tage ja schon gelesen. Auch für unsere Gäste sollten wir das auch nochmal tun. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1. Den Vers brauchen wir nachher nochmal, wenn es um einen anderen Gedanken geht. Und da ist das ja aufgeführt, wie unser Leib, den wir jetzt haben, eben genannt wird. Nämlich genauso, wie ich eben gesagt habe, Skenos. Und hier bin ich im falschen Brief. Das hast du Zeit, das auch noch zu finden. 2. Korinther 5, Vers 1. Dann, wo die verschiedenen Leiber genannt sind. Und hier sagt er, denn wir nehmen wahr, Paulus, dass wenn unser irdisches Haus der Zeltung, und hier steht dieses Wort, aufgelöst wird, wir einen Wohnbau aus Gott haben, über den reden wir noch, ein nicht handgemachtes äonisches Haus in den Himmeln. Also unser Leib, den wir jetzt haben, heißt also Zelthaus oder Zelt, Skenos, griechisch. Und damit wird deutlich, das ist was, was nicht auf Dauer Bestand hat, weil Zelten tust du ja auch nicht für immer. Es sei denn, du bist ein Beduine oder ein Zigeuner oder sowas, die machen das wohl noch weiter.
Ja, bevor du zu dem Geist Leib kommst, eine ganz kurze Frage. Sonst platze ich ja, ne?
Ja.
Zeltung, Leib und Fleisch, ist das zusammenhängend, sind es drei verschiedene?
Ja, Fleisch wird definiert, wenn du ganz hinten guckst, am Ende von dem Skript habe ich die Definition für Fleisch nochmal hingeschrieben, geistlich oder buchstäblich. Und wir müssen Soma nicht nur an das Fleisch binden, da gibt es ja auch die geistliche Beziehung, die ich eben schon nannte, der Leib Jesu, der besteht ja nicht aus Fleisch. Und Skenos, Zelt, ist eigentlich immer was Fleischliches, weil auch von Jesus gesagt wird oder von Gott in der Offenbarung erzählte bei den Menschen. Also etwas Vorübergehendes, Irdisches, könnte man darunter verstehen. Hier für unsere Belange wird Skenos aber für unseren Fleischesleib verwendet und wir sollten es auch dabei belassen, weil eben hier die Vergänglichkeit unseres irdischen Leibes dokumentiert wird und dann die Frage ist, was kommt dann? Und über das, was kommt, dann wollen wir ja heute und morgen auch noch reden. Gut, viel wichtiger ist eigentlich jetzt die dritte Gruppe, wo der Leib sozusagen eine geistliche Zuordnung hat. Und da gleich wieder der Vers, den wir eben schon gelesen haben, 2. Korinther 5, Vers 1, da steht das Wort ja drin, was wir hier schon im Deutschen gelesen haben, nämlich ein Wohnbau habe ich übersetzt, andere sagen andere Worte. Das heißt also Oikodome. Oikos ist das Haus oder hat was mit Wohnen zu tun als Verb. Und als Hauptwort ist es das Haus. Und Domeo heißt bauen. Also wir müssen hier davon ausgehen, dieser Leib, der hier beschrieben wird, ist ein Leib, der noch nicht fertig ist. An dem wird noch gebaut. Also Oikodome heißt ein Leib, eine Art Zwischenleib, der nicht fertig ist. Wir reden noch drüber. Der steht in 2. Korinther 5, Vers 1. Und wenn du einen Vers weiter guckst, im zweiten Vers, findest du dann diesen zweiten Begriff, der noch wichtiger ist für uns, wenn es dann weiter heißt, denn auch in diesem, also in dem Oikodome, was ich eben sagte, seufzen wir, was wenige Leute glauben, aber es steht so da, ersehnend mit unserer Wohnstätte, der aus dem Himmel überkleidet zu werden. Die Verse sind ja die Tage auch schon hier erklärt worden. Also dieses Euketerion, von dem hier die Rede ist, griechisch, ist wieder das Wort Oikos drin oder Wohnhaus. Aber dahin der zweite Teil der Wortwurzel heißt halt Terreo, hüten. Wir haben also hier ein Haus, in dem gehütet wird. Also erst ein Haus, in dem gebaut wird und dann ein Haus, in dem gehütet wird. Was das im Einzelnen bedeutet, darüber reden wir noch. Du siehst aber schon einen Unterschied. Also es ist ein Fortschritt zwischen dem Haus, wo gebaut wird. Wer von euch schon ein Haus gebaut hat, weiß, wie das ist. Wenn es nicht ganz fertig ist und du wohnst da drin, dann bist du froh, wenn das mal zu Ende kommt. Und so könnte man das auch hier oberflächlich sagen. Jetzt gibt's dieses Wort nochmal mit einem Präfix dabei, und nämlich Kata, und das finden wir in Epheser 2, Vers 22. Dann wieder, das heißt dann Kat Euketerion. Und warum ist da dieses Kat davor, Kata eigentlich, nur das letzte A wird nicht mitgesprochen durch die Wortverbindung. Kat Euketerion, Kata heißt ja von oben nach unten. Epheser 2, Vers 22, findest du dieses Wort, das gibt's nur zweimal in unserer Bibel, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet, nämlich in diesem Christusleib, zu einer Herabwohnhütstätte. Ich habe mir bei Fritz Henning abgeguckt, der hat das glaube ich auch so geschrieben, mir ist nichts Besseres eingefallen. Also eine Herabwohnhütstätte Gottes im Geiste. Das Städte ist angefügt, weil wenn du nur herabwohnen, Hüte sagst, das klingt nicht und Hütte ist es nicht. Also muss man sich was einfallen lassen, also, um das wörtlich auszudrücken. Du kannst natürlich auch ein anderes Wort gebrauchen. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass das ein von oben nach unten verordnetes geistliches Wohnen ist. Und das soll dieses Wort zum Ausdruck bringen. Wenn du den negativen Begriff dazu dir anguckst, die Bibelstelle steht ja auch, in Offenbarung 18, Vers 2, weil ich, wie ich sagte, das Wort steht ja nur zweimal in unserer Bibel, nämlich an den beiden Stellen. Dann in Offenbarung 18, im Vers 2, da betrifft das ja ganz andere Leute. Ich sag mal Leute, hier geht es ja um Geister. Und da heißt es hier, und er schrie mit starker Stimme, sagend, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und eine Herabwohnhütstätte der Dämonen geworden und ein Gewahrsamsort jedes unreinen Geistes und ein Gewahrsamsort jedes unreinen und gehassten Vogels. Also hier auch eine von oben nach unten verordnete geistliche Wohnstätte, auch mit negativen Vorzeichen. Es ist eigentlich ein Gerichtszustand. Und hier auch diese Bezeichnung. Und jetzt habe ich was gesagt, das gibt's noch einmal, dreimal, ich habe mich versprochen, beim Judas steht das nochmal, das kommt später dran, steht aber nicht hier, dass eben auch Engel ihre Städte verlassen haben, wenn ich mich nicht täusche. Also das können wir mal fest, ich bin eben unsicher, ob es zweimal oder dreimal steht. Ich hatte immer gedacht, zweimal, aber im Hinterkopf sagt mir jemand dreimal, vielleicht ist jemand hier, der das genau weiß, dann kann man das gleich klären, weil im Judas 6 ist es, glaube ich, da steht vermutlich wohl nur Eukentherion, oder? Elisabeth, hast du geguckt? Ja, gut, danke. Dann ist es mit zweimal richtig und das andere war eben für mich ein Denkfehler. Gut, danke für die Unterstützung. Ich sage mal, keiner ist vollkommen, nicht mal ich, ne? Und deswegen ist es gut, wenn ihr mitdenkt, ne? Gott, soll ein Scherz sein, hoffe ich, er ist angekommen. Also diese drei Worte, einmal ein Haus, in dem gebaut wird, einmal in einem Haus, in dem gehütet wird und einmal das von oben her verordnete Wohnen und Hüten, was positiv und negativ sein kann. Positiv für die Leibesgemeinde, die von Gott so aufgebaut wird, negativ für die anderen Geister, die in einem Gerichtsort von oben her verordnet geistlich so wohnen müssen, bis ihr Gericht zu Ende ist. Das wären also diese Worte. Dann müsste man auch grundsätzlich sagen, dass die Bibel zwischen Leib und Fleisch unterscheidet. Das war eben auch die Frage von Walter. Nämlich, Fleisch ist nicht nur buchstäblich Fleisch zum Anfassen, sondern auch eine Lebensform. Also wenn jemand gemäß Fleisch lebt, dann wird eine Art des Lebens ausgedrückt und nicht das buchstäbliche Fleisch, das man anfassen kann. Ganz am Ende in dieser Übersicht findest du ja auch die buchstäblichen Gebrauch von Fleisch nochmal, was Speisefleisch auch angeht, da gibt's wieder ein anderes Wort. Das ist ja nicht unser Thema. Ich habe das nur da hinten angefügt für jemand, der halt auch darüber noch was wissen will. Gut, wichtig ist, dass wir erkennen, dass der Leib in seiner unterschiedlichen Substanz, wir haben ja jetzt verschiedene Leiber kennengelernt, zwischen einem Fleischesleib, einer Leiche, einem Mutterschoß, einer Leibeshöhle, in der die Gedärme sind und der Magen, oder einer Bucht nach außen oder nach innen, je nachdem, ob du mager oder dick bist, so könnte man das ja auch sehen, und zwischen den geistlichen Häusern des Wohnens und Bauens und von oben verordneten geistlichen Wohnens hast du immer eine unterschiedliche Substanz oder Ausdrucksform, aber gleich ist, dass die Persönlichkeitsmerkmale des Einzelnen durch die unterschiedlichen Ausdrucksformen des Leibes eben nicht geändert werden, sondern die nimmst du mit. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir beachten sollten, dass also der Leib Ausdrucksmittel der Persönlichkeit ist, die ihn besitzt, egal welcher Leib das ist. Und ihr erinnert euch, beim Thema Seele haben wir das ja schon festgestellt, dass also die Seele in ihrer Ausdrucksform oder ihren Ausdruck als Persönlichkeitszentrum nur durch den Leib nach außen tragen kann und damit der Leib das optische Mittel ist, den Seelenzustand deutlich zu machen. Das Fleisch als Substanz kann eine Lebensform sein, aber auch was zum Essen, ne? Das ist jetzt biblisch je nach Zusammenhang zu beachten, wobei das wohl auch für unser Thema nicht so von Interesse ist. Jetzt mag es noch gut sein, zum Gesamtverständnis des Themas, jetzt sind wir auf der Seite 2 in der Gruppe A, mal zu schauen, wie tut das Alte Testament oder was bezeichnet das Alte Testament alles mit Leib und wie wird das im Neuen gehandhabt, weil auch hier sehen wir Unterschiede zwischen Alten Bund und Neuem Bund. Und wir fangen mal mit dem Nehemia an. Nehemia ist zwischen Mose und Offenbarung, falls es jemand sucht, aber eher so kurz vor Hiob als Hinweis. Das sind so Bücher, die man selten aufschlägt. Ich weiß, da muss ich manchmal auch etwas länger überlegen. Also so, wenn du vor Hiob guckst, dann kommst du da ungefähr hin. So, Nehemia 9, Vers 37. Da heißt es, und seinen Ertrag mehrt es für die Könige, die du um unsere Sünden willen über uns gesetzt hast, also dem König seinen Ertrag. Und sie schalten über unsere Leiber, über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen und wir sind in großer Bedrängnis. Also Israel wollte ja sowieso einen König, so wie die übrigen Nationen. Hier wird mal in einem anderen Zusammenhang die Last eines Königs beschrieben. Und der Zusammenhang ist ja jetzt weniger interessant für unser Thema, sondern dass eben auch über die Leiber der Einzelnen, also die menschlichen Leiber, das, was du hier sitzen siehst und anfassen kannst, der König bestimmen kann. Das war das Negative hier. Jetzt tut interessanterweise, 1. Samuel 3, 31 ist der nächste Text, das Alte Testament auch, und erinnere dich an das Thema Seele, was wir hier hatten, auch die Totenleiber, manchmal mit diesem Wort für Leib, nämlich Gewia, was wir als erstes und Haupt und wichtigstes Wort definiert hatten, verwenden. Also wir haben ja für Leiche ein extra Wort im Hebräischen. Das haben wir ja hier behandelt. Auch für einen Toten, der noch eine Seele hat, das haben wir auch behandelt. Und in 1. Samuel 31, ich finde es gleich, 1. Samuel 31 im Vers 10 und im Vers 12 geht es ja um den Saul, was ist mit dem gemacht worden, als der umgebracht worden ist. Vers 10. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Ashtaroth und seinen Leib, hier steht Leiche wahrscheinlich in deiner Bibel, und seinen Leib hefteten sie an die Mauer von Beth-Shan. Da bin ich vor 3 Wochen durchgefahren. Das ist ja interessant, wenn man das dann hier liest, weißt du, was, und wie das da heute aussieht. Gut, und im Vers 12, da machten sich alle tapferen Männer auf und gingen die ganze Nacht und sie nahmen den Leib Sauls und die Leiber seiner Söhne von der Mauer von Beth-Shan weg und so weiter. Also hier wird der tote Leib des Saul wird als Leib bezeichnet, nicht als Leiche. Was das für heilsgeschichtliche Konsequenzen hat, weiß ich jetzt nicht. Aber es steht nicht umsonst dort. Müsste man drüber nachdenken. Also ich kann es euch nicht erklären. Ich stelle nur fest, es ist so, ne? Weil wir für Leiche ja ein anderes Wort haben, das auch mehrheitlich dafür gebraucht wird. Aber offensichtlich gibt es auch Fälle, in denen gestorbene Leiber mit Leiber bezeichnet werden im Alten Testament. Mit welchem tiefen Sinn, weiß ich nicht. Walter, erklär uns das. Gut, aber hier bei der ist der Saul ist ja keine Sache in dem Fall. Ja, gut. Ja, danke für den Tipp. Wir werden darüber nachdenken. Weil es ist ja wichtig, dass wir merken, wir wissen nicht alles, ne? Das meiste ist uns verborgen und es ist gut, wenn wir weiter forschen. Also habt ihr, ich will keine Hausaufgaben verteilen, also nicht, dass ihr das falsch versteht. Aber es ist zumindest interessant. Vielleicht findet jemand ja mal eine Antwort darauf. Gut, also normale menschliche Leiber wird das Wort gebraucht, für einen getöteten Leib auch. Und jetzt finden wir im Hesekiel, Kapitel 1, eine weitere Möglichkeit für die Verwendung dieses Leibes für ganz besondere Wesen. Hesekiel 1, Vers 11. So, das sind ja diese scheinbar Engelfiguren oder was immer das sein mag. Ich will das ganz offen lassen. Also die den göttlichen Wagen begleiten und später auch noch genannt werden. Von denen heißt es hier im Vers 10, und die Gestalt ihres Angesichts war das eines Menschen, eines Löwen, eines Stiers und eines Geiers. Also die hatten schon mal 4 verschiedene Angesichter. Und im Kapitel 1, Vers 11 heißt es dann, und ihre Angesichter und ihre Flügel waren oben getrennt. Jedes hatte 2 Flügel miteinander verbunden und 2, welche ihre Leiber bedeckten. Also die Leiber dieser Wesen, die offensichtlich Geistwesen waren, welcher Art auch immer, werden auch mit diesem Wort Leib bezeichnet. Das gleiche gilt für den Engel in Daniel Kapitel 10. Das ist gleich das nächste Bibelbuch, Daniel Kapitel 10 im Vers 6. sodass wir erkennen, dass dieses hebräische Wort für Leib nicht an den Fleischesleib gebunden ist, sondern auch eine weitere Verwendung findet. In Daniel 10, Vers 6 heißt es von dem Engel, sagt Daniel, und sein Leib war wie ein Chrysolith. Das reicht schon. Den Rest müssen wir jetzt nicht lesen. Der ist für unser Thema nicht relevant. Also der Engel, den der Daniel am Ufer des Stromes, Ulai war das, glaube ich, gesehen hat, der... Bitte? Hiddekel, danke. Gibt's noch einen? Wunderbar. Und der hat hier gesagt, dass er einen Leib hat, ne? Also der Leib des Engels. Ob der materialisiert war oder nicht, steht da nicht dabei. Das kannst du dir nur denken. Wichtig ist auch in Verbindung mit der Ezekiel-Stelle, dass wir erkennen, dass nicht nur menschliche Leiber mit Leib bezeichnet werden. Wir haben also jetzt den lebenden menschlichen Leib, den gestorbenen menschlichen Leib, den Engelleib oder den eines Wesens aus dem himmlischen Bereich, was immer das ist, mit Leib bezeichnet. Jetzt wird es noch schöner, wenn wir Richter Kapitel 14 aufschlagen. Richter Kapitel 14, Vers 8 und 9. Da wird von Simson gesagt, dass er einen Löwen zerrissen hat, und als er wieder da vorbeikam, war in dem Löwen, dem Zerrissenen, dann Bienenschwarm inzwischen und hat Honig gemacht. Das muss ja eine Weile gedauert haben, bis da Honig wurde. Er war also etwas länger unterwegs. Und dann heißt es in dem Vers, was habe ich gesagt, 14, Vers 8 und 9. Und er kehrte nach einiger Zeit zurück, um sie zu nehmen. Und er bog ab, um das Aas des Löwen zu besehen, sagt Elberfeld. Und siehe, ein Bienenschwarm war in dem Leib des Löwen und Honig. Und dann kommt dasselbe nochmal, Vers 9. Also der tote Löwe, dem sein Leib wird Leib genannt, also mit demselben Wort bezeichnet. Also auch hier ist das Alte Testament recht großzügig mit der Verwendung des Wortes Leib. Und deswegen haben wir diese Stelle, die wir in diesen Tagen schon gelesen haben, als Prediger, Kapitel 3, zunächst mal so seltsam befunden. Ihr könnt euch erinnern, wer dabei war. Und jetzt lesen wir die nochmal mit diesem Gesichtspunkt der Leiblichkeit und ihrer Verwendung in Prediger Kapitel 12, Vers 5. Weil damals, das ging glaube ich um die Seele, als wir das gelesen haben, da hat mancher so gedacht, das kann eigentlich sein, was da steht, oder zumindest seltsam. Prediger, Entschuldigung, 12, Vers 5. Dieser Begriff. Hier wird am zweiten Teil des Verses, die Heuschrecken lassen wir weg, da heißt es im zweiten Teil des Verses, ziemlich am Ende, denn der Mensch geht hin zu seinem äonischen Haus. Ja, der Mensch geht hin, ne, das ist verkehrt, ich bin im falschen Kapitel. Kapitel 3 habe ich doch gesagt, ne? Ja, das kommt doch als nächstes erst. Kapitel 3, Vers 18, ich wollte es nur sagen, das passt ja gar nicht her. Das ist der Nachteil, wenn man blättert, und der Vorteil, dass man noch ein bisschen denken kann. Kapitel 3, Vers 18 bis 21. So, das war ja das, was wir bei Geist und Seele schon behandelt haben. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere betrifft, haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Geist haben sie alle. Kannst du dich erinnern, da stand ja Odem in unserer Bibel. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tier, denn alles ist Eitelkeit. Alles geht an den einen Ort, alles ist aus dem Staub geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Wer weiß von dem Geist der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, und von dem Geist der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt. Also biologisch betrachtet, nämlich was diesen Leib angeht, der auch mit Leib, als toter Leib mit Leib bezeichnet wird, Und das Tier wird ebenfalls mit dem gleichen Wort bezeichnet. Biologisch gesehen ist also Mensch und Tier gleich. Wir haben aber festgestellt, als wir über die Seele gesprochen haben, und das steht ja auch hier im 21. Vers, dass die Ausrichtung beider verschieden ist. Das eine hat die Ausrichtung nach oben, das andere nach unten. Also das Tier nach unten, der Mensch nach oben. Und für die Entstehung, wenn ihr euch erinnert, da haben wir gesagt, die Menschenseele und der Mensch kommt aus der Adama und die Tiere kamen aus Eretz, also der Erde. Also die Entstehung ist verschieden und das Ziel ist verschieden. Zumindest hier, was diesen Zeitraum betrifft, in der Endlosigkeit hat das ja dann eine andere Bedeutung. Und dass wir sagen können, biologisch ist also der Mensch und das Tier rein vom Körper, vom Leib her gesehen gleich. Und deswegen auch die vermutlich gleiche Verwendung dieses hebräischen Wortes im Alten Testament. Und das, was ich eben fälschlicherweise vorweg gelesen habe, in Prediger 12, Vers 5, gibt uns ja noch einen Hinweis schon auf das Neue Testament, die Stelle in 2. Korinther 5, die wir eben ausgiebig gelesen haben, mit einer Einschränkung. Prediger 12, Vers 5. Seid ihr schneller als ich, ne? Das ist auch gut. So, 12, Vers 5. Und hier war ja diese seltsame Bemerkung am Ende des Verses. Wir müssen nicht alles lesen. Denn der Mensch geht hin zu seinem äonischen Haus. Ewiges Haus steht bei dir. Und die Klagenden ziehen umher auf den Straßen. Also dieser Hinweis, der Mensch geht zu seinem äonischen Haus. Was ist äonisch? Erinnere dich, wir haben darüber geredet, ein Zeitraum mit Anfang und Ende. In 2. Korinther 5, Vers 1 bekommen wir einen Leib, der äonisch ist, einen äonischen Leib aus den Himmeln Mehrzahl, über die wir dann nachher noch reden, die einzelnen Leiber. Und hier wäre vielleicht schon ein prophetischer Hinweis auf diesen äonischen Leib mit dem Unterschied, dass auch die anderen, die nicht gläubig sind, unter Umständen, das werden wir nachher noch feststellen, einen äonischen Leib erhalten, aber an einer anderen Stelle, nämlich einen zeitbegrenzten Leib an einem anderen Aufenthaltsort. Es gibt ja auch im Sheol Leute mit Leib und ohne Leib. Und deswegen können wir also hier die alttestamentliche Stelle auf beide beziehen und sagen, der Mensch bekommt einen äonischen Leib, ein äonisches Haus, nennt er es hier. Also nach seinem Sterben hat er möglicherweise wieder ein Leib, nur an einer anderen Stelle. Das klären wir nachher noch bei den einzelnen Leibern später. Sodass wir hier sagen können, im Alten Testament ist die Verwendung dieses Wortes Leib sehr verschieden. Also Mensch, Engel, himmlisches Wesen, welcher Art auch immer, und auch für das Tier wird das verwendet. Im Neuen Testament sieht das ein wenig anders aus. Und das wäre jetzt der zweite Punkt. Und hier haben wir als ersten Text ja zunächst mal die Unterscheidung, die wir jetzt schon mehrfach gelesen haben, weil bei Seele und Geist wir ja festgestellt haben, dass das verschiedene Bestandteile des Menschen sind. Und in 1. Thessalonicher 5, in seinen Schlussworten des Briefes, ziemlich weit am Ende, sagt ja Paulus im Vers 23, diesen bekannten Satz mit der Unterscheidung der verschiedenen Teile des Menschen, indem er sagt, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz vollendet und ganz vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus Christus. Also hier wird dieses Soma, dieser griechische Begriff für Leib, auf den buchstäblichen Leib angewandt, den wir haben, der unterschieden wird von Geist und Seele. Also noch einmal als Höhepunkt jetzt quasi, der Mensch besteht eben aus drei Teilen, aus Geist, Seele und Leib. Und heute sind wir bei dem dritten Teil, bei dem Leib. Trotzdem, und das ist ein weiterer bemerkenswerter Gedanke, nach Römer 7, Vers 24, hat der Mensch, trotz dass er eine Verheißung hat, ja, wenn er hier stirbt, sofort einen neuen Leib zu bekommen, den wir uns danach angucken, nämlich das Oikodome, der Leib, der auch noch gebaut wird und noch nicht fertig ist. Trotzdem empfindet er das als eine Last. Und ich denke, euch wird das ähnlich gehen. Paulus ist ja nicht alleine in Römer 7, Vers 24, wo er ja dann sagt, am Ende dieser Abhandlung, Kapitel 6 und 7, wird der alte Mensch geschildert und die Gesetzeslast und hier am Ende dann der Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich bergen aus diesem Leibe des Todes? Also der Soma ist der Leib des Todes an dieser Stelle. Und dann gleich im nächsten Vers der wunderbare Ausruf, zumindest nach den wichtigsten Handschriften, Gnade aber, die ist es nämlich, die uns davon befreit. Die meisten Bibeln schreiben hier Danke hin, das ist etwas zu wenig. Also dieses in dem Leib sein wird als eine Last empfunden teilweise. Und es gibt ja Philosophen, ihr habt das sicher auch schon gehört, ich weiß jetzt eben nicht genau den Namen, der da gesagt hat, ich fühle mich in meinem Leib wie in einem Gefängnis und er will davon befreit werden. Und ich denke, manchmal geht es uns vielleicht auch so, dass wir unter der Last des irdischen Leibes stöhnen, vor allem wenn er dann immer hinfälliger wird, je älter wir werden. Der Manfred Mössinger, vielleicht kennen ihn etliche von euch, der hat den Spruch gehabt und hat gesagt, ich bin in einem knackigen Alter, immer wenn ich morgens aufwache, knackt hier oder da, ne? Und hat damit deutlich gemacht, dass der Leib, den wir heute haben, halt mit zunehmendem Alter anfälliger wird. Und deswegen der Ruf des Paulus, natürlich ja nicht nur wegen leiblicher Gebrechen, sondern wegen des Gesamtverhaltens dieses Leibes, zusammen mit Geist und Seele natürlich, dass er sagt, ich tue immer das, was ich nicht will, und das, was ich will, tue ich nicht. Und wer holt mich jetzt hier raus aus diesem Leib? Und ich nehme an, dass es auch unseren Jugendlichen mal so geht, dass sie manchmal was machen, was sie gar nicht wollen, uns trotzdem machen, und den Alten geht's genauso, ne? Ihr seid da nicht alleine, und umgedreht, das, was ich machen will, das mache ich nicht. Das ist eine alte Geschichte der Menschheit, nichts Neues. Und Paulus, jetzt gibt's Theologen, muss ich noch hinzufügen, die sagen, ja, na, also das kann nicht sein. Paulus war ein Apostel und der hat vernünftig gelebt, dem ist sowas nie passiert. Das hat er geschrieben aus seiner Zeit, ehe er gläubig wurde. Oder das Kapitel ist eingefügt, das ist gar nicht von Paulus und so. Also man versucht, das wegzumachen, weil ein ordentlicher Christ nicht so leben kann. Ne? Ist doch ganz einfach. Und wir sind ja alle schon so gut und so perfekt, dass uns das nicht passieren kann. Und hier sehen wir aber, bei Paulus war es genauso. Und da denke ich, diese Tatsache, dass wir belastet sind durch diesen irdischen Leib, ist ja gegeben, und jetzt müssen wir wissen, wenn wir jetzt die nächsten beiden Verse lesen, dass trotz dieser Tatsache, dass wir in diesem irdischen Leib unvollkommen und auch Fehler machen, unvollkommen sind, Fehler machen, dass uns das belastet, dass wir trotz dieser Tatsache oder dass Gott trotz dieser Tatsache mit diesem Leib was ganz Besonderes macht. Und in 1. Korinther 3 sind Stellen, die wir schon gelesen haben in diesen Tagen, aber eben nicht in diesem Zusammenhang. In 1. Korinther 3, Vers 16 ist der erste Hinweis. Und dann nochmal im Kapitel 6, 3, Vers 16. Nehmt ihr nicht wahr, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, jetzt könntest du sagen, Moment, der Geist Gottes, der in mir wohnt, und der Tempel, der ich bin, das ist mein neuer Mensch, weil in meinem alten Menschen wohnt nichts Gutes. Ja, hast du recht. Aber sei vorsichtig, das jetzt endgültig zu denken, wenn wir den nächsten Vers lesen, nämlich im Kapitel 6, Vers 19. Könnte es sein, dass du deine Meinung nochmal ändern musst oder zumindest relativieren. In 6,19 sagt Paulus ähnlich, oder nehmt ihr nicht wahr, dass euer Leib, Soma, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst seid. Also hier wird das wieder relativiert, beziehungsweise vorher stand ja nichts dabei, das war unser Denken, was wir ihm unterstellt haben. Also Gott wohnt in einem Tempel oder der Heilige Geist in einem Tempel Gottes oder des Heiligen Geistes in unserem Leib. Und Soma ist hier kein neuer Leib, kein neuer Mensch, kein geistlicher Mensch, keine neue Schöpfung. Das ist auch in uns. Aber er verwendet unseren sterblichen Leib als Tempel für seine Wohnstätte. Und das finde ich bemerkenswert. Und gleichzeitig macht mir das deutlich, dass ich also auch Verantwortung habe für meinen Leib, für mein Soma. Ich kann also nicht sagen, ja, Jesus ist mein Arzt, ich brauche nicht zum Doktor gehen. Oder ich kenne Leute, die sind nicht zum Zahnarzt gegangen. Der Mann ist mit 80 gestorben, hatte nur noch einen Zahn. Und ist ja in Ordnung, seine Entscheidung. Aber nicht unter dem Motto, ich brauche das nicht, weil der Leib taucht eh nichts und Gott ist mein Arzt. Ich denke, wir haben, weil Soma eine Wohnstätte des Geistes Gottes ist und als Tempel bezeichnet wird, auch die Aufgabe, unseren irdischen Leib zu pflegen und ordentlich zu behandeln und den, so gut es uns möglich ist, in Ordnung zu halten. Nicht, wenn du jetzt krank bist oder ein Gebrechen hast oder wie auch immer, das zählt ja nicht dazu. Das, was wir machen können, was wir nicht machen können, muss halt bleiben. Also ist unser sterblicher Leib doch noch zu was gut, das meine ich damit. Wir müssen also nicht so sehr stöhnen und sagen, der taucht nichts und ich bin froh, wenn ich den los habe. Also betrachte ihn nach dem Pauluswort auch als Wohnstätte des Geistes und Tempel Gottes. Und jetzt lesen wir noch zwei Verse, die dich vielleicht trösten und das unterstützen. Wenn wir Philipper 1, Vers 20 noch hinzuziehen und wissen, dass diese Worte im Philipperbrief, ja, Paulus aus dem Gefängnis schrieb und sein Dienst schon weitgehend abgeschlossen gewesen ist, das sind also Worte, die er nicht am Anfang gesagt hat, sondern am Ende. Philipper 1, Vers 20, und da heißt es hier, gemäß dem Vorahnen und meiner Erwartung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, was will er, dass Christus in meinem Leib, Soma, groß gemacht werden wird, sei es durch Leben, sei es durch Tod. Also dieser Soma-Leib, den er hatte, hat er gesagt, der ist mir wichtig, dass in diesem Leib Christus groß gemacht wird. Er redet von seinem Fleischesleib. Ob der lebt oder ob der durch Tod eine neue Daseinsform erhält, über die wir auch schon zum Teil gesprochen haben, ist egal. Wichtig ist, dass Christus groß gemacht wird. Und lange vorher, bevor er diese Worte geschrieben hat, nämlich in einem seiner ersten Briefe, in Galater 2, Vers 20, finden wir ja noch ein Argument in dieser Richtung. Das haben wir auch schon gelesen in diesen Tagen, dass er sein irdisches Leben, sein Fleischesleben, sein buchstäblichen Leib, dieses Soma, hineinnimmt in das Glaubensleben des Christus, indem er sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben oder der Treue der des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich daneben gegeben hat. Also dieser buchstäbliche Leib, dieser Fleischesleib, dieses Soma, soll uns nicht belasten, weil wir dieses Leben in Verbindung mit dem in uns wohnenden, als Tempel bezeichneten Geist Gottes leben und mit Christus selber. Der Geist und der Christus sind in uns. Und jetzt kann ich nicht sehen, dass sie nur in dem neuen Menschen sind. Das steht nicht hier, sondern es wird immer Soma gesagt. Also es gibt ja auch noch im Philipperbrief die Stelle im gleichen im Kapitel 3 ist es dann, dass unser sterblicher Leib umgestaltet wird hinein in seine Herrlichkeit. Also das ist ja was, was hier, das werden wir bei dem Leib nachher noch oder morgen früh uns nochmal anschauen. Das ist ja ein Wachstumsprozess, der hier schon anfängt. Und deswegen ist unser irdischer Leib nicht unwichtig. Wir sollten also nicht so sehr negativ über unseren irdischen Leib denken, der jetzt schon als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet wird. Und das, denke ich, ist wichtig. Und ganz gleich, wo wir uns nun befinden, und ich erinnere nochmal an 2. Korinther 5, 1 und 2, wir haben es jetzt schon mehrfach gelesen, ich kann es fast aus dem Kopf zitieren, wenn unser irdisches Zelthaus vergeht, herabgelöst wird, aufgelöst wird, vernichtet wird, verdorben wird, egal wie du es sehen willst, haben wir ein Oikodome, ein Haus, in dem noch gebaut wird, aus den Himmeln, Mehrzahl, das ist äonisch, zeitbegrenzt, nicht ewig. Und wir stöhnen oder seufzen in dem, sagt Paulus, weil wir erwarten, dass wir mit dem Euketerion, dem Haus, in dem dann nur noch gehütet wird, überkleidet werden wollen oder werden. Also das ist die nächste Leiblichkeit. Und egal in welchem Leib wir sind, nach dem, was wir hier an Paulus Worten gelesen haben, jetzt zum Leib im Neuen Testament, machen wir in jedem Leib unserem Herrn Ehre oder wollen in jedem Leib so leben, dass wir Christus groß machen. Das ist das, was Paulus uns vermitteln will. Und deswegen ist es eigentlich egal, was für ein Leib du hast. Weil das im Leibsein jetzt quasi, ich bezeichne das als Trainingslager für die nächste Etappe. Wir werden jetzt vorbereitet auf das, was dann kommt, auf die Aufgaben, die dann kommen. Also das im Leibsein ist notwendig. Erinnere dich an den Hebräerbrief, ich weiß die Stelle jetzt nicht aus dem Kopf, wo gesagt wird, dass auch Christus den Brüdern gleich werden musste, um zu lernen, wie es denen geht und um ein guter, hoher Priester zu werden. Was macht ein Priester? Der tröstet, spricht zu, hat Verständnis, bringt zurecht, all das. Wie wollen wir Menschen helfen, ob jetzt oder nachher, vom Himmel aus, wenn wir selber nicht in dieser Lage gewesen sind? Also unser im Leib sein ist eine wichtige Voraussetzung für alle weiteren Aufgaben, die noch vor uns liegen. Und deswegen ist das im Leib sein jetzt als positiv zu werden, auch wenn Paulus mal gestöhnt hat, das ist ja gut so, sonst wäre er ja ein Übermensch gewesen und wir hätten gesagt, ja, der kann gut reden, ne? Der war ja ein Apostel und uns geht schlecht, ne? wir tauchen nichts. Nein, nein, der war genauso ein Mensch wie du und ich. Da gibt's keinen Unterschied. Außer in seiner Aufgabe natürlich. Aber vom Wesen her nicht. Und deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass wir erkennen, ganz gleich, welchen Leib wir haben. Es ist gut, mal darüber zu reden, welche Leiber es gibt. Aber an unserem Gesamtzustand und Ziel und Einstellung ändert sich überhaupt nichts. Wir leben jetzt dem Christus, wir leben dann dem Christus, unser ganzes Leben gehört ihm, wird von ihm gestaltet, getragen, geprägt, alles das. Und ja, jetzt könnten wir zumachen, Amen sagen und nach Hause gehen, ne? Das wäre ein guter Schluss. Und da musst du alles andere gar nicht mehr wissen. Aber Gegenantwort, wenn ich diesen Christus liebe, der in mir wohnt, dann will ich von dem auch alles wissen. Und deswegen interessiert mich jetzt auch noch, was gibt's noch für Leiber, wann kriege ich die, wo gehen die hin, wo sind die hergekommen und sowas. Ne? Das kann man sich alles noch angucken. Und deswegen sollten wir das auch tun und noch den Versuch unternehmen, zumindest ein oder zwei uns anzusehen, wenn ich so auf die Uhr gucke. 10 Minuten schaffen wir ja noch, ne? Gell? Wolfgang? Ja, gut. Ich muss mich ja rückversichern. Ich sage mal, ich dürfe ja nur was erzählen. Ich habe nichts zu sagen, ne? Das ist ein Unterschied. Gut. Ja, das haben ja die Tage auch schon gemacht, sogar über Mitternacht, ne? Und ich will ja niemanden angucken. Aber das ist ja positiv zu sehen, ne? Außerdem fällt ja keiner aus dem Fenster, weil wir sind im Erdgeschoss. Da ist das nicht so schlimm. Jo, dann denke ich, wir fangen zumindest mal kurz noch an mit der Gruppe B, weil das interessiert ja sicher auch die verschiedenen Leiber. Ich habe gedacht, ich komme bis zum 4. Punkt. Das wird aber jetzt nichts mehr. Das ist zu viel. Und ich will auch nicht hetzen. Ich teile das morgen etwas besser ein und dann kriegen wir das trotzdem hin. Es gibt also verschiedene Leiber. Ich habe hier 8 verschiedene aufgeführt. Vielleicht findet ja jemand noch einen 9. oder 10. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann sag mir das. Weil es soll keiner denken, der Wolfgang Einer, der weiß alles. Das ist Quatsch. Sondern ich habe das mühsam zusammengetragen. Und es gibt auch Brüder, die haben auch mühsam Sachen zusammengetragen. Was soll man das nicht gegenseitig tauschen können? Ne? Also ich bin da ganz offen und wer mich kennt, weiß das. Das ist alles nur ein Angebot, eine Denkstruktur, die man durchaus ändern kann, wenn man was Neues findet. Also es muss ja erstmal jemand was aufschreiben, damit man das dann besser machen kann. Wenn es was es nicht gibt, kann man auch nicht besser machen. Ne? Und von daher bin ich da ganz offen. Also es gibt unterirdische Leiber, es gibt irdische Leiber. Ich habe ganz unten angefangen. Unterirdische, irdische, dann seelisch, geistlich, dann Übergangsleiber und so weiter. Ihr seht ja die 8 Punkte. Und die unterirdischen Leiber interessieren uns hier als erstes. Wir haben schon einige kennengelernt beim Thema Seele. Und wenn ich hier an den Brief vom reichen Mann, vom armen Lazarus denke, den haben wir ja gelesen in diesen Tagen, dann vielleicht nur noch mal die Verse 23 und 24 in Lukas 16, um auch für unsere Gäste das deutlich zu machen, die die letzten Tage nicht da waren. In Lukas Kapitel 16 wird ja beschrieben, wie der reiche Mann und der arme Lazarus da im Scheol sind und was da passiert. Und manche Leute sagen, das sei ein Gleichnis, andere sagen, das ist kein Gleichnis. Wir müssen uns da nicht streiten. Ich glaube, es ist kein Gleichnis, weil die Gleichnisse hören im Kapitel 15 auf. Aber egal ob, wenn es ein Gleichnis wäre oder auch nicht, was Jesus sagt, ist immer wahr. Darum geht's, egal wie das genannt wird. 23, 24 heißt es dann, und als er im Hades seine Augen aufschlug, nämlich der Reiche, und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das klingt ja nicht schlecht oder auch schrecklich, je nachdem, welchen Standpunkt du aus das betrachtest. Aber hier wird etwas deutlich. Der eine hat einen Finger und der andere eine Zunge. Und diese beiden Worte oder Gliedmaßen zeigen mir, dass die eine gewisse Form von Leibern hatten. Hier wird nicht gesagt, welche Leiber das sind. Es gibt wohl auch keinen Hinweis in der Schrift, was das für ein Leib war. Der eine muss Hitze aushalten und der andere, der hat sich's gemütlich gemacht. Ich kann das nicht beurteilen, was das für Leiber waren, aber sie hatten welche. Und hier erkennen wir, dass also im Scheol es auch Leute gibt mit Leib. Es gibt auch welche ohne. Das wird auch beim späteren Punkt noch deutlich. Also mit Leib und ohne. Und zwar, wenn wir jetzt noch 2 Stellen lesen. Ja, bei der übernächsten kommt das. Ich möchte erst noch den Begriff, das sage ich euch jetzt nur, das haben wir alles gelesen, in Hiob und Jesaja. Jesaja 14, 9 und 10. Die Stelle sollten wir uns noch angucken. Zu diesem unterirdischen Leib, die ist noch wichtig. Und dann geht's nochmal um die Entscheidung, was das für Leiber sind oder wie das mit diesem Leib zusammenhängt. Da gibt's noch einen interessanten Gedanken in Verbindung mit einer anderen Rede des Herrn. Also Jesaja 14, 9 und 10 zunächst. Hier haben wir ja die Tage schon gelesen, dass der König von Babel in den Scheol kommt. Die unten haben sich alle gefreut. Jetzt bist du auch hier, hast große Sprüche gemacht und jetzt geht's dir so wie uns. Und in Vers 9 und 10 heißt es deshalb, und der Scheol drunten ist in Bewegung um deinetwillen deiner Ankunft entgegen. Er stört deinetwegen die Schatten, steht jetzt hier, die Rephaim, also die im Tod erschlafften. Wir haben das Wort auch erklärt. Die Bewohner des Scheol werden also als passive Leute beschrieben. Die stöbert er auf, heißt es hier, und alle Mächtigen der Erde, lässt er von ihren Thronen aufstehen, alle Könige der Nationen. Sie alle heben an und sagen zu dir, Auch du bist kraftlos geworden wie wir, bist uns gleich geworden. Also wenn einer im Sheol aufstehen kann und was sagen kann, muss er einen Leib haben, sonst geht das nicht. Also gibt's im Sheol unterirdische Leiber. Und wenn du dich erinnerst, in Philipper 2, Vers 10, den Vers lese ich nicht, den kennt jeder. Das Ziel ist der Erhöhung des Christus, dass sich jedes Knie beugt. Und was wird dann gesagt? Der unterirdischen, der irdischen und der aufhimmlischen. Das müssen wir noch erklären. Also die unterirdischen haben Knie. Und wenn einer Knie hat, muss er auch einen Leib dazu haben, sonst macht das keinen Sinn. Und von daher ist also im Sheol gibt es Leiber. Und jetzt lesen wir noch zwei Stellen, bevor wir Schluss machen, um die Gedankenverbindung noch zu Ende zu bringen. Nämlich Matthäus 18, Vers 8, erst. Matthäus 18, Vers 8. Da sagt Jesus, wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser, lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das äonische Feuer geworfen zu werden. Er redet hier von der Gehenna, dem Gerichtsort, und diese Worte unterstellen, dass wenn einer dahin geworfen wird, einen Leib hat. Jetzt musst du mal logisch denken oder zu Ende denken. Ist zwar schon spät, aber das kriegen wir noch hin. Wenn jemand mit einem Leib im Sheol oder im Gerichtsort Gehenna ankommt, was ist das für ein Leib? Der Leib, in dem er gestorben ist, wo ist denn der? Wenn einer gestorben wird, wird er ja meistens beerdigt, wenn nichts anderes passiert ist. Also der Leib, mit dem er beerdigt wird, kann das nicht sein. Der ist ja in der Erde und fault. Also hat er im Sheol einen anderen Leib, der auch Hände und Füße hat, der offensichtlich aber ein Abbild des Leibes ist, den er auf der Erde hatte, weil der könnte auch ohne Hände und Füße dahin kommen. Weil er sagt, besser du gehst hier ohne Hände ins Leben als mit Hände in den Sheol. Als Gedankenstütze dazu, um diese Verbindung zu verstehen, möchte ich gerne Matthäus 10, Vers 28 verwenden. Und dann, denke ich, müsste es jedem klar sein, wie das zusammenhängt. Und damit mache ich dann auch Schluss für heute, um nicht hier noch... ist auch lieber nichts. Also Matthäus, was habe ich gesagt? 10, Vers 28. Den Text haben wir auch schon mal gelesen. Und als wir die Seele behandelt haben, da sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben mag. Wenn du jetzt aufhörst mit Lesen, ist es klar. Wenn du weiterliest, wird es unklar. In der Gehenna. Das ist dasselbe Ort, von dem wir eben geredet haben. Also in der Gehenna ist nicht das Grab, das ist nach dem Sterben ein Aufenthaltsort von Gestorbenen, sagt Jesus hier, dort kann er deinen Leib verderben. Also musst du ja da einen haben. Das kann nicht der Leib sein, der im Grab liegt, weil der liegt ja im Grab. Also gibt es noch einen Leib, einen unterirdischen Leib in einem Gerichtsort, genannt Gehenna, der noch verdorben werden kann, sodass wir dort sogar noch ohne Leib sein könnten, irgendwer. Also diese beiden Texte in Kombination machen deutlich, dass es nicht nur unterirdische Leiber gibt in Aufenthaltsräumen, die als positiv zu betrachten sind, siehe Lazarus, sondern auch als negativ, siehe reicher Mann, dort war es zumindest heiß, der hat eine Zunge gehabt und wollte Wasser. Und hier in einem Gerichtsort, der Gehenna genannt wird, wird auch mit Feuer in Verbindung gebracht, gibt's auch Leiber, die noch einmal verdorben oder herabgelöst wirklich werden können. Und damit ist klar, dass es also noch eine Form von unterirdischen Leibern gibt, die nicht näher definiert ist, wie die heißen, es hat keinen Namen, gibt es kein griechisches Wort für. Es wird einfach nur gesagt, der hat einen Leib. Also einen Leib unter der Erde sozusagen. Soma. Ja, nach der Schrift hat Jesus denen im Scheol gepredigt, die in den Tagen Noahs ungehorsam waren. Ich wage aber zu Schlussfolgern aus der Gesamtkenntnis der Schrift, dass das nicht die einzigen waren. Spätestens, und jetzt muss ich schon wieder Schlussfolgern, nachdem Jesus dort alleine gepredigt hat, glaube ich auch, dass seine Leibesglieder das können, weil er das vorgemacht, und ich glaube, das ist auch eine Ermessensfrage, aus dem Zusammenhang heraus Schlussfolgern zu dürfen, dass auch den anderen Gestorbenen gepredigt worden ist oder wird, weil eben das Haupt das vorgemacht hat und die Glieder können das nachmachen. Das ist meine Überzeugung. Du musst die nicht teilen, du kannst auch anderer Meinung sein. Aber ich finde das wichtig. Es hat nichts mit Fegefeuer zu tun. Das habe ich mir schon sagen lassen müssen. Das wäre Fegefeuer-Gedanke. Das lehne ich ab. Das hat damit nichts zu tun, sondern es geht einzig und allein darum. Das ist eigentlich was für die Fragestellung dann im Anschluss. Aber das will ich noch sagen. Es geht einzig und allein darum, dass in einem Gerichtsort eine Information vorhanden sein muss für den, der dort ist, damit er entsprechende Schlussfolgerungen für sich treffen kann. Und Matthäus 27 beweist uns ja, dass Leute aus den Aufenthaltsorten der Gestorbenen herausgekommen sind nach seiner Auferstehung und sind mit ihm offensichtlich auch gen Himmel gefahren, weil nach seiner Auferstehung niemand mehr sterben muss, wenn er aus Toten auferstanden ist. Das wäre die Schlussfolgerung. Ist aber jetzt für das Thema Leib weniger interessant. Das können wir dann im Gespräch noch regeln, nachdem wir jetzt Amen gesagt haben.